Es ist eine große Freude, hier bei euch zu sein. Ich bringe herzliche Grüße von MICC. Wir waren damals hier am Nachmittag, aber wir vermissen euch, ja, seit wir im März zum Cinemax Isartor gezogen sind. Das ist, wir leben uns immer noch ein in ein Kino, aber wir sind dankbar für, was der Herr uns gegeben hat. Und genau, wir schätzen FEG München Mitte immer noch als eine Schwestergemeinde und wir beten für euch. Es war ein Segen, Matthias Lohmann bei uns in August als Gastprediger zu haben. Und ja, meine Familie schätzt auch diese Gemeinde. Meine Kinder gehen in Jungschau und BU und sie haben viele Freundschaften dort, das ist ein Segen für uns als Familie. Wir bedanken uns persönlich bei euch für diese Dienste und dass meine Kinder diese Dienste besuchen dürfen. Und wir haben viele Freunde in dieser Gemeinde. Ich glaube, dass die meisten unserer Freunde auf der Freizeit sind, aber ihr seid meine neue Freundin. Und vielleicht denkt ihr, ah ja, das ist sehr typisch amerikanisch, sowas zu sagen. Sehr oberflächlich. Jeder Amerikaner will mein Freund sein. Aber was bedeutet das eigentlich? Der griechische Philosoph Aristoteles hat gesagt, ein Freund von allen ist kein Freund. Und damit meint er natürlich, dass eine wahre Freundschaft etwas Verbindliches, Exklusives und Tiefgehendes ist. Und das stimmt. Das stimmt zum Teil, ich gebe zu. Aber ich sage das nicht als Amerikaner, sondern als Christ. Wegen Christus sind wir enger als Freunde. Wir sind Brüder und Schwester im Herrn. Und deswegen ist es eine Freude, hier zu sein. Und deswegen müsst ihr mein schlechtes Deutsch vergeben als Christen. Müsst ihr das machen? Ja. Oder zumindest müsst ihr eure Pastorin vergeben, weil sie mich hier eingeladen haben zu predigen. Als Ausländer werde ich häufig gefragt, warum bist du nach Deutschland gekommen? Und ich antworte, wegen meiner Promotion. Ja. Deswegen sind wir im Jahr 2014 nach Heidelberg gezogen. Es gibt sehr wahrscheinlich Ausländer unter euch. Matthias Lohmann sagt mir oftmals, dass eure Gemeinde auch eine internationale Gemeinde ist, wie unsere Gemeinde. Ihr spricht nur Deutsch und wir Englisch. Und das ist richtig. Aber die Ausländer, die hier wohnen, kennen diese Frage auch gut. Ja, warum bist du hier gezogen? Und die typischen Gründe sind eine Jobgelegenheit oder ein Studium oder vielleicht seid ihr hier wegen Liebe gezogen? Das ist auch ein guter Grund. Ich frage mich, wie Abraham diese Frage vor 4000 Jahren in Kanaan beantwortet hatte. Stellt euch vor, ein Kanaanäer fragt ihn, Servus, was führt dich hierher? Und Abraham antwortet, naja, damals sprachen sie auch so, naja, ich war damals in Ur in Chaldea und Gott sprach mit mir und sagte, aber dann unterbricht der Kanaanäer ihn und er fragt, aber welcher Gott? Was Baal, Asherah, El, Dagan, Yam, Mod? Und Abraham sagt, nein, Moment, es gibt nur einen wahren Gott. Wahnsinn, oder? Ich glaube auch damals wie du an viele Götter, aber ja, es gibt nur einen wahren Gott. Und wie ich schon sagen wollte, der einen wahren Gott hat mit mir gesprochen und er sagte mir, ich sollte von Ur nach Kanaan ziehen, weil, das ist ein bisschen komisch, du wirst bestimmt lachen, weil er mir versprochen hat, dein Land mir und mein Nachkommen zu geben. So, der Kanaanäer hätte gedacht, dieser Mann sei bestimmt verrückt. Genau wie ein Mensch aus München mich für verrückt halten würde, wenn ich gesagt hätte, ich bin hierher gezogen, weil Gott mir gesagt hat, er schenkt mir und meinen Nachkommen Deutschland. Deswegen bin ich hier. Aus menschlicher Sicht war Abraham komplett verrückt. Aber für Abraham waren seine Taten völlig logisch, weil er den Verheißungen Gottes geglaubt hat. Der Autor von dem Hebräerbrief stellt uns Abraham als einen Glaubenshelden vor. Nicht, weil sein Glauben makellos war. Er hat große und viele Sünden begangen. So ist die Bibel. Die Glaubenshelden sind nicht perfekte Menschen. Es gibt nur einen Mann, der ohne Sünde war, der Jesus Christus. Sondern er stellt uns Abraham als Glaubenshelden vor, weil sein Glaube, Hebräer Kapitel 11, Vers 1 verkörpert. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Abraham hat die Erfüllung des verheißenen Landes selber nie gesehen mit seinen Augen. Aber er hat trotzdem die Verheißung fest vertraut, weil er Gott fest vertraut hat. Und durch den Glauben an Gott war er bereit, als Fremder im verheißenen Land zu wohnen, während er auf sein Erbe wartete. Die Bibel sagt, wir Christen sind die geistlichen Nachkommen Abrahams, weil wir derselben Verheißung Gottes auf ein ewiges Erbe und ein ewiges Zuhause vertrauen. Es ist ein Erbe, die wir hier auf Erden nicht sehen werden. Wir empfangen es allein durch Glauben. Wir empfangen es allein durch den Glauben. Deswegen ist der Glaube aller Christen der Glaube eines Fremden. Egal, ob wir Deutsche oder Ausländer sind. Und wir wandeln durch den Glauben als Pilger auf dieser Welt, während wir zu unserem ewigen Zuhause streben. Das Vorbild Abrahams in diesen drei Versen veranschaulicht den Glauben eines Fremden auf vier Weise. Zuerst, es ist ein Glaube, der Gottes Ruf gehorcht. Es ist ein Glaube, der Gottes Ruf gehorcht. Lesen wir wieder in Vers 8. Durch den Glauben würde Abraham gehorsam, als er berufen würde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Um unsere Bibelstelle zu erleuchten, lassen wir uns gemeinsam die Geschichte von Abraham anschauen. Schlagt bitte 1. Mose, Kapitel 12, Versen 1 bis 7 auf. Wir können nicht die ganze Geschichte Abrahams lesen. Das könnt ihr zu Hause machen und davon sehr profitieren. Aber diese ersten 7 Versen von Kapitel 12 erleuchten viel für uns heute. Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Und sie kamen in das Land. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Abraham wohnte im 19. Jahrhundert vor Christus in Ur. Es war eine Stadt, die in Babylon, in Mesopotamien, in der Nähe des Euphrat lag, im heutigen Südirak. Ur war eine etablierte Stadt mit viel Handelsverkehr. Und es hatte fortgeschrittene intellektuelle Systeme. Die religiöse Kultur von Babylon war sehr weit von der Wahrheit Gottes abgewichen. Sie hatten Abgötter, wie viele Länder damals im Nahost, haben sie Abgötter erfunden. Ja, die haben die Abgötter erfunden und angebetet, die die verschiedenen Lebenssphären vertreten haben, wie zum Beispiel die Ernte oder Krieg oder Fruchtbarkeit. Und Abraham war komplett mittendrin. War komplett mittendrin. 500 Jahre später sprach Josua zum Volk Israels, im Josua Kapitel 24, Vers 2, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Stroms, Terach, Abrahams und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern. Er erinnert die Israeliten daran, woher sie kamen. So war es nicht immer. Abraham war ein Götzendiener. Und er war sehr wohlhabend. Und dann eines Tages hat Gott ihn berufen, sein Land zu verlassen und in das Land der Verheißung zu ziehen. Wir sollten fragen, warum würde Abraham Gottes Ruf gehorchen? Er war sehr wohlhabend. Es ging ihm gut aus weltlicher Sicht. Warum würde Abraham dem Ruf Gottes gehorchen? Er gehorcht nicht, um eine Belohnung zu verdienen. Auch nicht, weil er ein kalkuliertes Risiko eingeht. Als wie er nichts hatte und er denkt, ah, vielleicht hier habe ich meine Chance. Nein, er war sehr wohlhabend. Er geht nicht aus Pflicht oder um Folgen zu vermeiden und nicht, weil er durch zufriedenstellende empirische Beweise intellektuell überzeugt würde. Er hat keine Liste von positiven Gründen und negativen. Nein, das ist nicht der Grund, warum er dem Ruf Gottes gehorcht hat. Er gehorcht, weil er glaubt. Er gehorcht, weil er glaubt. Sein Gehorsam gegenüber Gottes Ruf ist eine natürliche Folge seines Glaubens an Gottes Verheißung. Gottes Berufung hat einen festen und lebendigen Glauben in seinem Herzen erweckt. Und die einzige logische Antwort für Abraham war es, Gott zu gehorchen und in das Land zu gehen. Die Beziehung zwischen Glauben und Gehorsam unterscheidet den christlichen Glauben von allen Weltreligionen. Religion lehrt, wir erreichen die Belohnung durch unser Handeln und unsere Leistung. Wenn wir Gottes Segen oder Gefallen oder das Paradies oder die Gelassenheit erreichen wollen, müssen wir es durch unsere guten Werke, religiöse Ritualien oder Leiden verdienen. So sagt Religion. Aber die Bibel lehrt, dass wir die Belohnung durch unseren Glauben erreichen. Nämlich durch unseren Glauben an Gottes Verheißungen und Gottes Handeln, nicht unser Handeln, sondern Gottes Handeln für unsere Erlösung in Christus. Wegen unserer Sünden sind wir geistlich tot. Wir können nicht Gottes Segen und Vergebung und Gefallen verdienen. Deswegen brauchen wir Christus allein als unser Stellvertreter, als unser Erlöser. Und wir empfangen Gottes Segen durch den Glauben allein, aus Gnade allein an Christus allein. Aber es ist ein Glaube, der wirkt. Wahre Glaube wirkt. Das ist der Punkt von Jakobus 2, Vers 22, wo er schreibt, und er redet über Abraham, da siehst du, dass der, von dem Beispiel Abrahams, da siehst du, dass der Glaube zusammenwirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Viele Christen durch den Jahrzehnten haben Jakobus Kapitel 2 missverstanden. Er vergleicht nicht eine Rechtfertigung durch den Glauben mit einer Rechtfertigung durch Werke, sondern er vergleicht eine Rechtfertigung durch einen wirkenden Glauben mit einer Rechtfertigung durch einen toten Glauben ohne Werke. Das ist, was Jakobus 2 betont. Abraham hat einen Glauben, der wirkt. Er glaubte Gott und sein Glaube veränderte sein Leben. Alles, was er war, sein Glaube, veränderte alles in seinem Leben. Und die Frage für uns ist, wie verändert unser Glaube unser Leben? Wir können die Frage verschärfen. Wie sieht ein lebendiger Glauben aus, der Gottes Verheißung eines himmlischen Erben für wahr hält? Ähnlich wie Abraham hat Gott uns aus Sünde und Götzendienst berufen. Er hat uns verheißen, dass wir sein Heil und das Himmelreich erben würden, wenn wir an Christus glauben und ihm nachfolgen. Hat unser Glauben gehorsam gegenüber Gott erzeugt? Gehen wir in das Land? Haben wir Gottes Ruf beantwortet? Wie Abraham, wirst du dich vom Götzendienst abwenden und den einen wahren Gott anbeten? Wie Abraham, wirst du dich von weltlichen Sicherheiten abwenden und Gott vertrauen? Wie Abraham, wirst du nicht mehr für weltliche und vergängliche Schätze leben, sondern wendest dein Leben Gottesreich und im ewigen Leben mit ihm hin? Wenn du ein Christ bist, wir sollten diese Zeit über diese Frage Gedanken machen, darüber nachdenken. Wo gibt es in meinem Leben eine Trennung zwischen meinem Glauben an Gottes Verheißung und wie ich lebe? Wo gibt es eine Trennung in meinem Leben zwischen meinem Glauben an Gottes Verheißung, dass ich ein himmlisches Erbe habe? Lebe ich so? Oder wir fragen uns, wofür wir leben? Wie Abraham hat Gott uns zu einem fremden Land berufen, um die Verheißung zu erben. Werden wir durch Glauben Gottes Ruf gehorchen? Werden wir durch Glauben unsere Sünden und weltlichen Sorgen hinterlassen und in das Land gehen? Zweitens, der Glaube eines Fremden ist ein Glaube, der Gottes Verheißung vertraut. Wir lesen weiter in Vers 8. Und er zog aus und wüsste nicht, wo er hinkäme. Wir sind zurück in Hebräer 11, Vers 8b. Nur ein kurzer Satz. Und er zog aus und wüsste nicht, wo er hinkäme. Abrahams Vorbild veranschaulicht zwei Aspekte, wie ein lebendiger Glaube eines Fremden Vertrauen auf Gott erzeugt. Zuerst, der Glaube eines Fremden fordert uns heraus, weltliche Sicherheiten zu verleugnen. Als Gott Abraham berufen hat, Ur zu verlassen, hat er ihn aufgefordert, alle seine damaligen Sicherheiten zu verlassen. Seine damaligen Abgötter, seine damaligen Bequemlichkeiten und Vertrautheiten seiner Heimat. Und er muss komplett neu beginnen. Und Gott vertrauen. Die Ausländer unter uns oder vielleicht auch die Deutschen, die im Ausland gewohnt haben, wissen es wohl, wie herausfordernd ein Umzug ins Ausland heutzutage ist. Aber es war damals noch schwieriger. Sie hatten keine Flugzeuge, um regelmäßig Familie zu besuchen. Sie hatten kein Handys oder Videokonferenz, in Kontakt mit Freunden zu bleiben. Sie hatten kein Google, wo man im Voraus die Stadt ein bisschen erforschen könnte. Ja, zu schauen, wo sind die guten Nachbarschaften, wo sind die guten Schulen. Gibt es dort mein Lieblingsessen? Wie bewertet man die Lebensqualität dort? Ja, das war wichtig für München. Es ist immer in den Top 10. Für Lebensqualität. Aber trotzdem ist es hier schwierig. Aber damals war es natürlich noch schwieriger. Ja, Abraham müsste alle solche weltlichen Sicherheiten verleugnen und durch Vertrauen auf Gott leben. Vielleicht bist du erst letztens nach München gezogen oder vielleicht bist du schon seit Jahren hier und du findest es schwierig und du vermisst deine Heimat. Du willst so bald wie möglich zurückkehren. Aber solange du hier bist, hast du eine großartige Gelegenheit, dich Gott zu nähern und ihm vor allem zu vertrauen. Nicht deinen weltlichen Vertrautheiten. Gott ist unser Zuhause. Zweitens, der Glaube eines Fremden fordert uns heraus, Gott inmitten von Unsicherheiten zu vertrauen. Gott hat Abraham zu einem Land berufen, laut 1. Mose Kapitel 12, Vers 2, dass er ihm zeigen würde. Würdest du das Angebot nehmen? Geh in das Land, ich zeige dir später, wo es ist. Abraham wüsste nicht einmal, wohin er geht und wann er ankommt. Aber durch den Glauben vertraute er Gott mit dem Wann und mit dem Wo. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es wäre eine große Herausforderung für mich, das zu machen. Ja. Ich will das sagen über das Wann und das Wo in meinem Leben haben. Nicht nur mit den großen Sachen, sondern mit den kleinen Details meines Lebens. Aber Abrahams Glauben erzeugte festes Vertrauen auf Gottes Timing, Gottes Führung, Gottes Fürsorge und Gottes Treue zu ihm. Auf Erden sind wir blinde. Gott hat uns berufen, in das ewige, verheißene Land zu gehen, aber auf Erden sind wir blinde. Können unser Ziel nicht mit physischen Augen sehen. Wir haben keine Landkarte, die uns zeigt, wo Himmel ist. Aber Christus weiß, wo es ist. Und er ist heute, er ist jetzt da. Und er hat den Weg geöffnet, er ist den Weg. Der Christus, der uns beruft, zeigt uns nicht nur den Weg, sondern er ist den Weg. Wenn wir wie Abraham Gott auf dem Weg vertrauen und seine Führung zu vertrauen. Drittens, der Glaube eines Fremden ist ein Glaube, der auf Erden pilgert. Es ist ein Glaube, der auf Erden pilgert. Lesen wir weiter in Vers 9. von Hebräer Kapitel 11. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Hier sehen wir, dass Abraham nicht nur durch den Glauben in das verheißene Land geht, sondern er wohnt auch dort durch Glauben. Durch den Glauben. Und als er ankommt, wusste er jetzt das Wo, aber das Wann war immer noch unsicher und unklar. Wann erbt er dieses Land? Und als er wartet, erfährt er einen Zustand von Dazwischensein. Ja, er hat seine Heimat verlassen, aber er kann sich noch nicht im verheißenen Land einleben. Er wohnte in Zelten. Sein Leben war vorübergehend. Er wohnte im Land der Verheißung als ein Fremder, als ein Außenstehender, der sich nicht zu Hause gefühlt hat. Er war ein Monotheist unter Polytheisten. Er betete den einen wahren Gott inmitten Götzenanbeter an. Er wohnte unter bösen und ungerechten Menschen. Sodom und Gomorra zeigen die große Lücke zwischen den Werten Abrahams und den Werten seiner Nachbarn. Und er wohnte so bis zum Lebensende. Wie Stephanus in der Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 5 predigt, was Tom schon für uns gelesen hat, hat Gott Abraham kein Eigentum darin gegeben. Auch nicht einen Fuß breit. Und Gott hat ihm verheißen, er wolle das Land ihm und seinen Nachkommen zum Besitz geben. Das einzige Grundstück des verheißenen Landes, das Abraham während seines Lebens besessen hat, war das Grab seiner Frau Sarai. Und das musste er von den Hethiter kaufen. Und beim Kauf erkannte er, ich bin ein Fremdling und beisaße bei euch. Sagt nicht, ihr müsst mir ein gutes Angebot geben, weil das eigentlich mein Land ist. Nein, er sagt, ich bin ein Fremdling bei euch. Und ich bitte euch, bitte, für meine Frau, ich möchte ein Grab kaufen. Auch die Nachkommen Abrahams, Isaak, Jakob und die 12 Söhne Jakobs haben als Fremde dort gewohnt. Für viele Jahrzehnte. Und ihre Nachkommen haben dann in Ägypten 400 Jahre nicht nur als Fremde, sondern als Sklaven gewohnt. So lebten das Nachkommen Abrahams als die Miterben derselben Verheißung. Sie waren die Miterben derselben Verheißung. Und wir Christen leben genauso wie ihnen. Genauso wie sie. Als die geistlichen Miterben derselben Verheißung, weil unser Erbe auch nicht etwas Irdisches ist. Was lernen wir von dem Glauben Abrahams hier? Es ist ein Glaube, der auf Erden pilgert. Ein Pilger ist eine Person, der sich eine Reise durch fremde Länder zum Ziel macht. Und die wahre Pilgerreise eines Christen ist nicht zu einem heiligen Ort auf dieser Erde zu gehen, wie viele Katholiken es machen für Selbstverwirklichung oder für Heilung, sondern es ist eine Reise als Fremde auf der Erde zu unserem himmlischen Ziel und Erbe. Deswegen pilgert der Christ auf Erden wie in einem fremden Land, genau wie Abraham. Weil diese Welt nicht unser permanentes Zuhause ist. Egal wo wir wohnen, egal wer wir sind, egal ob wir Einheimische oder Ausländer in Deutschland sind, sollen wir uns nie zu bequem und zu Hause hier auf Erden fühlen. Als Ausländer habe ich kein Zuhause mehr, persönlich. Ja, vor mehr als 13 Jahren habe ich meine Heimat verlassen, die USA. Und bei jedem Besuch ist mein Heimatland fremder. Es ist anders. Und ich bin anders. Aber Deutschland wird auch nie meine Heimat sein, egal wie lange ich hier wohne. Bin ich einfach anders. Ja, das merkt ihr. Dieser Typ ist ganz anders. Ich bin anders. Mein Akzent, mein Hintergrund, meine Gewohnheiten. Und ich spüre die Spannung, auch mit alltäglichen Dingen. Wenn ich zu einem deutschen Restaurant gehe, kann ich kaum Augenkontakt mit dem Kellner herstellen. Es ist eine unfassbare Kunst. Es ist erstaunend, wie gut die deutschen Kellner ihre Kunden vermeiden. Aber wenn ich in den USA bin und wenn ich zu einem amerikanischen Restaurant gehe, vermeide ich Augenkontakt mit dem Kellner. Weil sie so nervend sind. Ja? Es ist toll, dass ein Glas Wasser dort kostenlos ist. Das sollten die Deutschen ändern. Ja, das wäre nett. Aber wenn mein Glas 9/10 voll ist, muss man es nicht wieder auffüllen. Bitte. Es nervt. Und zum vierten Mal bin ich nicht bereit zu gehen. Ja? Nicht bereit zu bezahlen. Ich möchte in Ruhe essen, bitte. Ich könnte tausende solcher Beispiele nennen. Ich bin heimatlos. Ich kann nirgendwo in Ruhe essen. Wenn wir Gottes Ruf gehorcht haben, wenn wir in Christus durch den Glauben neu geboren sind, sollten wir auch eine Spannung spüren. Wir sind anders als die Welt. Wir haben kein Zuhause hier. Spürst du diese Spannung? Spürst du es? Oder bist du hier auf dieser Welt viel zu bequem? Das ist sehr leicht in München, bequem zu sein. Es gibt natürlich viele Dinge in dieser Welt, die wir mit Dankbarkeit gegenüber Gott genießen können und sollen. Ich meine das nicht so feindlich. Aber der Glaube eines Pilgers findet nicht seine endgültige Erfüllung und Freude auf dieser Welt. Wie Abraham setzen wir unsere Herzen auf unser ewiges Zuhause mit Gott. Viertens. Der Glaube eines Fremden ist ein Glaube, der sich nach dem Himmel ausstreckt. Obwohl Abraham die Erfüllung von Gottes Verheißung nicht während seiner Lebensdauer gesehen hat, hat er trotzdem seine Zuversicht nicht verloren. Weil die Augen seine Seele letztendlich durch den Glauben nach vorne zu einem größeren Erbe vorausgeblickt haben. Lesen wir weiter in Vers 10 von Hebräer 11. Den er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham hatte den Glauben eines Fremden, der sich nach dem Himmel ausstreckt. Darauf wartete er, darauf strebte er. Das Erbe des verheißenen Landes für die physischen Nachkommen Abrahams hat das Erbe des ewigen verheißenen Landes für die geistlichen Nachkommen Abrahams im Voraus angedeutet. Für alle, die denselben Glauben Abrahams teilen. Es ging um mehr. Es ging um geistliche und ewige Dinge. Abraham wusste nicht, wie sich die Details der erlösenden Verheißungen Gottes entfalten würden. Aber es ist klar, der Autor von Hebräerbrief sagt uns, dass er seine Hoffnung letztendlich auf das ewige Erbe gesetzt hat. Springen wir über Versen 11 und 12, lesen wir von Versen 13 bis 16 von Hebräer 11. Diese alle sind gestorben im Glauben, und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Der Glaube Abrahams hat sein Herz mit Hoffnung erfüllt. Und seine Hoffnung hat ihn durch alle Herausforderungen dieser Welt getragen, weil er als Fremdling und Pilger erfahren hat, weil er durch den Glauben mit Sehnsucht nach und Hoffnung auf ein besseres Land zugestrebt ist. Zu einem himmlischen Land. Letztendlich hat sich sein Glaube vorwärts zu einem Erlöser ausgestreckt. Von Abrahams Samen würde ein Sohn kommen und durch ihn würde Gott alle Völker auf Erden segnen, wie Gott Abraham versprochen hat. Der Sohn war Jesus Christus, der Sohn Gottes, der den Ruf des Vaters gehorcht hat, zu einem fremden Land zu ziehen. Philipper Kapitel 2, Vers 8 sagt, dass der Sohn Gottes sich selbst erniedrigte. Das heißt, er hat seine Heimat im Himmel verlassen und er hat unter uns als Fremdling gewohnt. Und er war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Durch das Gehorsam Abrahams haben die Nachkommen Abrahams das Land geerbt. Aber das war nur geografisch. Das war nur ein geografisches Land. Durch das Gehorsam Christi erben die Nachkommen Abrahams, die geistlichen Nachkommen Abrahams, ein ewiges Erbe. Jesus war größer als Abraham, weil seine Pilgerreise auf Erden und sein Tod am Kreuz für unsere Sünde nicht nur ein geografisches Erbe für uns erworben hat, sondern ein himmlisches Erbe, wenn wir an ihn glauben. Durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung, baute er uns ein ewiges Zuhause, eine himmlische Stadt. Das ist die Stadt, worauf Abraham wartete. Das ist die Stadt, auf die Abraham sich freute und wonach er strebte. Nicht eine vergängliche Stadt, sondern die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Christus ist der Baumeister. Zum Schluss überlegen wir, warum der Autor des Hebräerbriefes diesen Brief geschrieben hat. Das Ganze war eigentlich eine Predigt. Es lohnt sich, mal ganz durch den Hebräerbrief zu lesen. Aber er schreibt den Brief, weil viele Personen in dieser Gemeinde mit ihrem Glauben zu kämpfen hatten. Mit Zweifeln, Versuchungen, Unsicherheiten, mit Müdigkeit. Anders gesagt, sie waren Leute wie wir. Christen, die auf Erden mit dem Glauben eines Fremden pilgern, die aber ständig Herausforderungen, Ablenkungen, Hindernisse und Entmutigungen auf dem Weg begegnen. Und inmitten solcher Herausforderungen sind wir manchmal bereit, unsere Pilgerreise aufzugeben, zurückzudrehen und eine Stadt hier auf Erden zu finden, die wir mit unseren Augen sehen können. Aber der Autor stellt uns das Vorbild Abrahams vor ihre und vor unsere Augen nicht, damit wir Abraham anschauen, sondern damit wir denselben Erlöser und dieselbe Stadt anschauen, die Abraham durch den Glauben angeschaut hat. Wir blicken mit ihm nach vorne. Wie Abraham werden wir unser Erbe auf Erden nicht ergreifen oder sehen. Unser Glauben strebt und streckt sich nach dem Himmel aus, wo wir ewig mit Christus wohnen werden. Wir müssen unsere Augen auf diese Hoffnung richten. Zum Schluss lese ich Offenbarung Kapitel 21 und die ersten 7 Versen. Aber ich lade euch ein, eure physischen Augen zu schließen. Und nur zu hören und durch den Geist euren geistlichen Augen des Glaubens zu öffnen und eure Erbe von Ferne anzuschauen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da! Die Hütte Gottes bei den Menschen. Und der wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Himmlischer Vater, wir bitten dich, unsere Augen des Glaubens zu öffnen, dass wir nach vorne schauen, wonach wir streben. Herr, wir danken dir für Christus, dass er der Baumeister einer ewigen Stadt ist. Er baut uns nicht nur eine Erbe, er ist unser Erbe. Zu ihm sei alle Ehre und in sein Name beten wir. Amen.